Zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Das soll ein Kennzeichen sein der Gemeinde nach außen hin. Ich denke, es soll aber auch ein Kennzeichen sein nach innen, der Liebe zueinander. Auch da, wo es manchmal knistert, wo es Spannungen gibt, wo es Fragen gibt, die uns beschäftigen und die nicht einfach sind. Seit einigen Monaten beschäftigt einige Geschwister die Frage nach der Rolle der Frau in der Gemeinde. Empfundene und auch geäußerte Meinungsverschiedenheiten haben bei manchen zu einer Verunsicherung darüber geführt, was einer Frau im Gottesdienst erlaubt ist und was nicht. Um diese Unsicherheiten zu beseitigen, da wurde gegenüber dem Ältestenkreis die Erwartung geäußert, dass wir uns dieser Frage annehmen und uns um die Klärung kümmern sollen. Wir haben da auch begonnen, wir haben uns Anfang Januar getroffen und sehr intensiv über dieses Thema gearbeitet, aber noch nicht abschließend. Ich möchte es einfach generell auch mal an dieser Stelle sagen, die Bibel hat sehr viel zu sagen, das ganz vorneweg, sehr viel zu sagen über den Dienst der Frauen, über die Stellung der Frauen. Und es hat sehr Schönes dazu zu sagen. Und es begeistert mich, durch das Neue Testament hindurch zu gehen. Und ich habe es wirklich gemacht. Ich bin Kapitel für Kapitel durchgegangen und habe mir rausgeschrieben, was sagt die Schrift über Frauen? Wie begegnete Jesus Frauen? Welche Wertschätzung hat er ihnen gegenüber ausgedrückt? Und was war die Rolle der Frauen in den ersten Gemeinden? Und ein Dienst des Paulus, ich glaube, er wäre nur halb so effektiv gewesen. Und eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen, die sich ganz engagiert mit eingesetzt haben, dass dieser Mann seinen Dienst tun konnte. Das vorneweg. Aber was häufig betrachtet wird, das sind eben die Punkte, die nicht so klar sind, die nicht so eindeutig sind oder die an die eigene Praxis rütteln. Und dazu gehört eben, dass das Paulus in Timotheusbrief den Frauen untersagt, zu lehren, oder in 1. Korinther 14, wo es um das Schweigen der Frau im Gottesdienst geht. Als nun Karl-Heinz von Heiden ohne Kenntnis dieser Hintergründe, also ich habe ihm das nicht erzählt, das war nicht meine Intention, auch was die Einladung von ihm anging, aber als er ohne Kenntnis dieser Hintergründe über 1. Timotheus 2 predigte, da wusste er deshalb auch nicht, dass er ein für uns doch brisantes Thema anspricht. Abgesehen davon, dass sich Unsicherheiten, von denen ich gesprochen habe, lähmend auf das Gemeindeleben auswirken können, hat mich doch auch manches Gespräch in den letzten Wochen ziemlich nachdenklich gemacht. Wie gehen wir als Gemeinde mit solchen Fragen um? Wie handhaben wir theologische Streitfragen? Wie suchen wir ihre Klärung? Dort, wo es Differenzen gibt. Wie kommen wir zu Lösungen? Und wie vermeiden wir, dass Meinungsverschiedenheiten zu Streit führt, der demotiviert, der ständig verunsichert, und er so die Gemeinde schädigt, anstatt konstruktiv zu ihrer Auferbauung beizutragen. Und wir haben, ich glaube, alle sehr schnell unsere Schubladen. Wenn der oder die was sagt, wo müssen wir das einordnen? Aus welcher Richtung kommt das? Und es fällt mir immer wieder auf, dass dann verschiedene Punkte, die man durchaus zusammenziehen kann, aber die oft gar nichts miteinander zu tun haben, miteinander verknüpft werden. Und man macht sich sein Bild um das, was einem so vielleicht unbekannt oder fremd oder unbequem erscheint, irgendwie einzusortieren zu können und es vielleicht leichter ad acta zu legen. Ich glaube, das ist nicht gut. Wir sollten wirklich, anstatt Menschen und Positionen Schubladen zuzuordnen, unsere eigene Position und die des anderen anhand der Schrift überprüfen. Und ich möchte mit euch einige Prinzipien der Schrift betrachten, die uns helfen können, mit solchen Situationen ganz generell besser umzugehen. Einige Prinzipien, die ich hier einfach mal nennen will. Und das Erste, die Hauptsache, nicht aus dem Auge verlieren. Die Hauptsache, bitte bei allen Fragen nicht aus dem Auge verlieren. Viele Menschen neigen dazu, Ereignissen oder Dingen eine falsche Bedeutung, ein falsches Gewicht zuzumessen. Also ganz gravierend empfand ich das, wenn ich jetzt einfach mal so ein ganz neutrales Thema auf uns nehme. Ich weiß nicht, ob es so neutral ist. Vielleicht ist da eine oder andere SSV-Fan unter uns und die Wogen gehen dann nachher trotzdem hoch. Aber als es um den Abstieg des SSV Reutlingen aus der Bundesliga ging, da habe ich mich schon gewundert, wie viele Leserbriefe zu diesem Thema in der Zeitung standen. Und mit welcher Vehemenz argumentiert wurde. Und mit welcher Betroffenheit. Und man konnte meinen, es gibt kein größeres Problem in Reutlingen, ja in ganz Deutschland, als der Abstieg des SSV Reutlingen. Da verschwindet doch das Problem der Obdachlosigkeit, das Problem der Arbeitslosigkeit, das Problem der Kriege total hinter einem runden, luftbefüllten Lederball. Nun, es ist ja nicht nur der Ball, da steckt ja auch tatsächlich viel Geld dahinter. Aber auch in der Gemeinde, da können Nebensächlichkeiten ein falsches Gewicht bekommen. Einerseits sollte es ohne Probleme möglich sein, dass man in einer Gemeindestunde einmal sachlich, zum Beispiel auch über Fragen, ganz profane Fragen, wie Kleidung und Musik miteinander reden kann. Ohne, dass es deswegen gleich zündet. Aber tatsächlich sind das oft die brisantesten Fragen. Und wenn die Frage, ob ein Rock jetzt 5 oder 20 Zentimeter übers Knie hinausragen muss, eine Gemeinde spaltet. Wenn man sich deswegen so erbittert begegnet, dass man sagt, also das kann es jetzt nicht mehr sein. Leute, dann läuft das falsch. Aber weniger an der Rocklänge, als an der Einstellung derjenigen, die mit dieser Frage umgehen. Dann werden mit Sicherheit die wesentlichen Fragen des Glaubens und der Nachfolge missachtet. Was ist eigentlich das Ziel? Was ist die Berufung der Gemeinde? Als Jesus begann, seine Jünger auf sein Leiden vorzubereiten, dann machte er zunächst klar, wozu er den Weg ans Kreuz gehen würde. Das ist ganz interessant. Zunächst lesen wir in Matthäus 16, Vers 18. Ich will meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Und von da an, heißt es in der Schrift, begann er zu seinen Jüngern über sein Sterben, über sein Leiden zu reden. Der Herr Jesus kam, um Gemeinde zu bauen. Für die Gemeinde war er bereit, sein Leben zu opfern, alles zu geben. Für die Gemeinde ließ er sich die Nägel durch die Hände schlagen und vom Volk anspeien und verspotten. Warum? Zum einen, damit wir, du und ich, Kinder Gottes sein dürfen, indem wir durch den Glauben zu seiner Gemeinde und damit zur Familie Gottes gehören. Zum anderen aber auch, damit die Gemeinde das geistliche Haus sein sollte und ist, in dem Gott wohnt und in dem sich Gott der Welt offenbaren will. Beides. Unsere Errettung und die Verherrlichung seines Vaters in der Gemeinde waren Christus so wichtig. So wichtig, dass es sein Leben dafür gab. Geschwister, wenn unser Herr uns so liebt, wenn er die Gemeinde so liebt, wenn er so viel für sie gegeben hat, dann müssen wir mit seiner Gemeinde, nicht mit unserer Gemeinde, es ist seine Gemeinde, wir gehören ihm. Dann müssen wir mit dieser Gemeinde sehr, sehr sorgfältig umgehen. Dann müssen wir darauf achten, dass wir nicht niederreißen, was er aufbauen will. Er will bauen. Und wie oft schon hatte Satan eine Gemeinde zu Fall gebracht, indem er das Unterste zu Oberst gekehrt hat und damit die Gemeinde in Streitigkeiten über Nebensächlichkeiten verwickeln konnte. Bevor wir über irgendein Thema kontrovers miteinander diskutieren, da muss uns klar sein, zu was wir als Gemeinde berufen sind. Wir sollen als Gemeinde erbaut werden, damit wir alle, sagt die Schrift, und ich lese aus Epheser 4, damit wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Das ist das Ziel. Gemeinde und jeder Einzelne in der Gemeinde soll Christus ähnlich werden. Epheser 4, Vers 13. Da soll's lang gehen. Und diesem Ziel muss alles andere unterworfen und untergeordnet werden. Und dann ein zweites. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist ein ganz interessanter, komplizierter Vers. Er beschreibt, dass wir einander brauchen, dass wir jeder Einzelne mitbauen sollen. Und zwar, indem wir dem anderen etwas geben. Einander Handreichung tun, einander weiterbringen, einander helfen, Christus ähnlicher zu werden. Aber das geschieht nur da, wo es von ihm aus geschieht und praktiziert wird. Merken wir das? Ich kann nicht mit eigenen Ideen, mit eigenen Vorstellungen den anderen Christus ähnlicher machen. Das wird nicht funktionieren. Und ich kann nicht, wenn ich meine eigenen Ideen und Vorstellungen durchsetzen will, die Gemeinde dorthin bewegen, wo sie sein soll. Es wird nur dann geschehen. Ich werde nur dann einen guten Beitrag dazu leisten können, wenn ich von Christus her, wenn ich unter seiner Kontrolle, wenn ich von ihm motiviert und ausgestattet mit Gaben, mit Fähigkeiten, den Dienst tue. Das Ziel der Gemeinde ist Christusähnlichkeit, weil Gott in Christus verherrlicht ist wie in keinem anderen. Und nun soll die Gemeinde sein Bild tragen, damit auch wir diese Herrlichkeit widerspiegeln. Damit wir etwas sind zu seiner Ehre. Die Verse im Epheserbrief, die machen vollkommen klar, dass die Zielrichtung des Wachstums einer Gemeinde zu Christus hin sein muss. Das muss uns motivieren. Wir kommen nicht zusammen, weil es schön ist. Ich hoffe, wir kommen auch zusammen, weil es schön ist. Wir kommen nicht zusammen, um unsere Freizeit irgendwie zu gestalten, weil es uns sonst langweilig wäre. Ich glaube, da haben wir eher ein anderes Problem. Und hoffentlich kommen wir trotzdem gern zusammen, um unsere Freizeit miteinander zu gestalten. Aber wir wollen zusammenkommen, damit Christus uns verändern kann und damit wir das sind zu seiner Ehre und damit er uns gebrauchen kann in dieser Welt. Und es wird nur geschehen, wenn wir zu ihm hinwachsen. Aber geistliches Wachstum kann auch nur von Christus her geschehen. Er ist das Haupt. Und er hat zu bestimmen, wie die Gemeinde sich entwickeln soll. Niemand liegt so sehr an der Auferbauung der Gemeinde wie ihm. Niemand. Er hat das Äußerste dafür gegeben. Und er verwendet sich bis jetzt aufs Äußerste für uns. Und deswegen fördert auch eine Gemeinde nicht so sehr wie Hingabe des Herzens an den von ihm entworfenen Bauplan für die Gemeinde und unser Leben, die Heilige Schrift. Aber es gilt auch zum Dritten, dass geistliches Wachstum in der Verbundenheit der Gläubigen untereinander geschieht. Gott will, dass jeder Einzelne von uns an diesem Bau beteiligt ist, daran mitarbeitet. Jetzt kann man sich das lebhaft vorstellen, wie das wohl wäre, Wenn Sie ein paar Handwerker treffen und sagen, wir bauen ein Haus und Sie haben keinen Plan. Das heißt nicht, dass Sie keinen Plan haben. Man sagt das dann so, die haben keinen Plan. Aber in Wirklichkeit haben die viele Pläne. Die haben so viele Pläne durch zwei, wie viele Beine dort sind auf der Baustelle. Da hat jeder seinen Plan, seine Vorstellung. Und wenn jeder anfängt, so zu bauen, wie es ihm gerade recht erscheint, dann wird es sehr kurios aussehen. Also manche von euch kennen die 100 Wasserhäuser. Die sehen auch besonders aus, aber die sind sehr, sehr planvoll. Das ist sehr genau entworfen, damit es solch einen Eindruck gibt. Aber wenn jeder querfeldein arbeitet, dann wird das Chaos groß sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir alle den gleichen Bauplan kennen und akzeptieren. Wenn Gott will, dass wir miteinander zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis seines Sohnes gelangen, dann stellt uns das in eine große Verantwortung vor Gott und voreinander. Wer würde sich als Arbeiter einer Hochbaufirma erlauben, den Balkon im 11. Stock 10 Meter weiter hinausragen zu lassen, nur weil er es cool findet, wenn da viele Leute auf dem Balkon die Aussicht genießen können? Welcher Maurer streikt, weil ihm die Zimmereinteilung des Bauherrn nicht gefällt? Wir verstehen, dass geistliches Wachstum nicht losgelöst geschieht von dem Bauherrn Jesus Christus, nicht ohne den Bauplan, die Heilige Schrift und nicht ohne das Bauteam, und das sind die Geschwister in der Gemeinde. Wer immer meint, dass er für sein geistliches Wachstum auf den Herrn, auf die Schrift oder auch nur auf die Hilfe der Gemeinde verzichten kann, ist eigentlich hochmütig und hat von den Absichten Gottes nicht viel begriffen. Ich sage es in aller Deutlichkeit. Und ich glaube, wir müssen das auch merken an der Stelle, wo Geschwister sich einfach von der Gemeinde fernhalten, denken, mein Christsein, das läuft einfach so. Es wird so nicht laufen. Gottes Ziel, dich in das Bild Christi umzuwandeln, hängt mit der Gemeinde zusammen. Und da merken wir, wie wichtig es ist, dass wir als ganze Gemeinde an einem Strang ziehen. Das bedeutet nicht, dass man in einer Gemeinde nicht auch unbequeme Dinge sagen darf. Das war ein Missverständnis. Es gibt manchmal so eine Form von Kuschelchristentum, wo man denkt, wasch mir den Pelz auf, fass mich nicht an, ja? Es muss alles harmonisch sein, es darf überhaupt keine Kontroverse geben. Ich denke, es ist ein Missverständnis. Wenn ich durch das Neue Testament hindurchgehe, wenn ich die Briefe des Apostels lese, wie oft hat er die Gemeinden korrigiert? Hat er Dinge angesprochen, die sich in eine falsche Richtung entwickelt haben? Und er geht das an und er nennt es beim Namen und er sagt, passt auf, da müsst ihr euch ändern. Das ist doch das Anliegen der Schrift. Wenn ich 2. Timotheus 3, Vers 16 lese, da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, das heißt, um einen Aha-Effekt zu bewirken. Hoppla, da läuft was schief und Gottes Wort will mich korrigieren. Zur Zurechtweisung, das ist nicht immer angenehm. Wir merken das in jeder Familie. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das eine oder andere mal korrigieren will. Und da gibt es das Echo und dann muss man vielleicht schauen, dass man es doch auf die Reihe bringt. Aber das will die Schrift, sie will uns erziehen in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also es muss möglich sein und es ist nicht nur möglich, es ist notwendig, dass wir persönlich oder auch miteinander darum ringen, Gottes Plan, Gottes Bauplan für die jeweilige Situation richtig zu begreifen, zu erkennen und umzusetzen. Und er mag es sein, an einer Baustelle, an einem Gebäude, da ist irgendwas ein bisschen komplizierter. Und das hat man noch nie so gemacht. Und jetzt wird da ein Erker gebaut bis unters Dach und der soll schräg reingeschnitten werden. In unserer Nachbarschaft gab es so ein Gebäude. Und die Bauleute haben das noch nie gemacht. Ich glaube, danach haben sie es perfekt können, weil die mussten ein paar Mal korrigieren. Aber da muss man den Plan in die Hand nehmen, da muss man schauen, wie läuft das jetzt, wie funktioniert das. Aber wir dürfen dabei, gerade auch wenn es um Details geht, das Ziel der Auferbauung der Gemeinde nie aus den Augen verlieren. Und da will ich sagen, wenn berechtigte Kritik, ich rede von berechtigter Kritik, wenn berechtigte Kritik so zum Einsatz gebracht wird, dass sie mehr zerstört als hilft, dann ist sie nicht mehr richtig. Wenn berechtigte Kritik so zum Einsatz gebracht wird, dass sie mehr zerstört als hilft, dann ist sie nicht mehr richtig. Paulus sagt, ich habe als ein weiser Baumeister Grund gelegt und so sollen auch wir zusehen, dass wir weise bauen. Das Erste, das Wesentliche nicht aus dem Auge verlieren, das Ziel im Auge behalten. Das Zweite, den Zweck und die Mittel nicht verwechseln. Die Gemeinde Gottes kennt Gaben und Ordnungen, die nicht zum Selbstzweck, sondern zu einem bestimmten Ziel gegeben worden sind. Es gibt Dinge, die dem Wachstum der Gemeinde förderlich sein können, aber es nicht immer und an jeder Stelle automatisch sind. Was ich meine, möchte ich an einem ganz anderen Beispiel zeigen. Das Beispiel der Weissagen und der Schwadenregen in 1. Korinther 14. Wir werden das nicht im Detail durchgehen, ich möchte euch jetzt nicht aufzeigen, warum Weissagen so viel besser ist wie Sprachenrede und wie Paulus das im Detail darlegt. Aber wir haben den Umstand hier in der Gemeinde in Korinth. Es gibt verschiedene Gaben. Es gab die Gabe der Weissagung und der Prophetie, wie man es auch nennen kann. Es gab die Gabe, in einer Sprache zu reden. Und das meint eigentlich eine Fremdsprache, die man nicht selber gelernt hat, die ihm aber durch den Geist Gottes geschenkt worden ist. Und diese Gabe, die hat manche Geschwister so begeistert, dass sie das jetzt können, in einer anderen Sprache reden, ohne das gelernt zu haben, dass sie meinten, zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit das zum Einsatz bringen zu müssen. Eine Gabe von Gott, eine gute Gabe, aber unweise gebraucht. Und deswegen schreibt Paulus ein ganzes Kapitel, fast ein ganzes Kapitel, um das zurechtzurücken. Und er vergleicht jetzt diese beiden Gaben und er spricht von Weissagen und sagt, wer weissagt, der redet zu Menschen, zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. In diesem Zusammenhang sagt er dann, wer in einer Sprache redet, der redet eigentlich nicht zu Menschen, der redet zu Gott. Und hier sind manche Charismatiker ganz begeistert, sagen, okay, zu Gott reden, das muss besser sein, wie zu Menschen reden. Aber das ist nicht die Argumentation des Paulus hier. Sondern Paulus sagt, wer weissagt, er baut die Gemeinde und er ist größer, als wir in Sprachen reden, weil er die Gemeinde erbaut. Wenn ich zu euch kommen würde, sagt er, und zu euch reden würde in einer anderen Sprache, das wäre für euch fruchtleer. Das würde euch nichts nützen, es sei denn, es wird übersetzt. Aber wenn ich eure Sprache direkt reden kann, dann kann ich mir einen Übersetzer sparen, kann doppelt so viel reden. Und von daher bringt er diesen Vergleich und sagt, wer weissagt, auferbaut die Gemeinde, aber wer in einer Sprache redet, die niemand versteht, wenn ich euch hier eine Stunde lang was in Chinesisch erzählen würde, würde ich sagen, hoffentlich predigt das nächste Mal wieder jemand anders. Und so sagt Paulus hier, Sprachenrede, das ist wie ein Instrument, das keine verschiedenen Töne gibt, das monoton klingt. Worte, die nicht verstehbar sind und dann fruchtlos für den Verstand bleiben, es sei denn, es wird ausgelegt. Denn in der Gemeinde soll Gott gelobt werden, ja, aber es soll so geschehen, dass die ganze Gemeinde beteiligt ist, dass sie dazu Amen sagen kann und dass sie dadurch aufgebaut wird, dass das Frucht bringt. Erbauung, das ist das große Thema eigentlich in 1. Korinther 14. Und von daher bewertet er die Gaben. Nicht die Gaben sind das große Thema. Die Erbauung ist das große Thema. Und er sagt, von daher, wer einfach drauf los, aber ohne, dass es einen Nutzen hat für die Gemeinde, der ist unheimlich. Und genau das war die Wirkung, dass manche sagten, sie sind voll süßen Wand in Sprüche. Man kann dazu noch vieles sagen. Das Fazit, das er hier zieht, ist, dass Weissagen der Erbauung dient und Weissprachenrede der Erbauung dienen kann. Aber dann soll man es eingeschränkt einsetzen, 2 oder 3 und nur, wenn ein Ausleger da ist. Ansonsten kann das jemand für sich selber praktizieren. Wenn ich einfach auf das Prinzip nicht nur diese beiden Gaben. Hier sind Dinge, die Gott gegeben hat, die an sich gut sind. Aber es reicht nicht, wenn ich sage, es ist gut. Es ist an sich nicht schlecht und jetzt nutze ich es einfach. Das ist der von Gott. Sondern es soll auch sinnvoll eingesetzt werden. Wenn ich einen 6er Dübel in eine Wand machen will, ja, und ich komme mit einem Presslufthammer, dann habe ich noch ein größeres Problem, muss die Wand wieder flicken. Und in der Gemeinde sollen wir das, was wir einsetzen, so einsetzen, dass es zur Auferbauung dient, dass es sinnvoll ist, dass es Gott ehrt und uns voranbringt in diesem Ziel zur Christusähnlichkeit. Paulus arbeitet also den Unterschied zwischen diesen beiden Gaben so stark heraus, weil es in 1. Korinther 14 um den Gottesdienst geht, der nicht nur Gott ehren, sondern auch eine positive Veränderung bei allen Teilnehmern bewirken soll. Das bedeutet, dass man etwas an sich Gutes tun kann, aber wenn man es zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort tut, dann kann es trotzdem kontraproduktiv sein. Ich kann mir vorstellen, dass manche Geschwister in Korinth stolz waren, dass sie diese Gabe ausüben konnten. Aber sie bewirkte nicht die Auferbauung der Gemeinde, sondern ein wirres Durcheinander. Dieser Eindruck, der drängt sich auf, wenn wir das Kapitel lesen. So, wir sollen Gaben zielführend einsetzen. Es ist kein Selbstzweck. Nicht, dass wir uns vor den Spiegel stellen und sagen, toll, was Gott mir gegeben hat. Und was für die Gaben gilt, das gilt auch für die äußeren Formen des Gottesdienstes. Formen und Ordnungen können eine Hilfe sein, aber sie sind nicht das eigentliche Ziel, um welches es geht. Was Gott bei uns sucht, das ist eine Veränderung des Herzens. Wenn wir verstehen, dass die Gemeinde ein geistlicher Bau ist, der aus Menschen und nicht aus Gebäuden besteht. Ja, wir sagen das so. Wir gehen zur Gemeinde und wir meinen, wir kommen hier in das Haus. Die Gemeinde ist nicht das Haus. Gemeinde, das sind wir, die Gläubigen. Und wenn wir verstehen, dass die Gemeinde ein geistlicher Bau ist, dann merken wir, dass es nicht reichen kann, wenn ein Christ sich bloß äußerlich richtig verhält. Nicht nur sein Handeln, sondern auch sein Wesen, seine innere Einstellung soll Christus entsprechen. Und deshalb sollte unser gegenseitiges Ermutigen und Ermahnen niemals nur darauf abstellen, die äußere Form zu wahren, sondern sich an das Herz des anderen richten, um ihn zu echter, zu gelebter Christusnachfolge zu motivieren. Aber das hat dann auch mit Korrekturbereitschaft zu tun. Geistliches Wachstum erfordert Veränderungen. Und deshalb brauchen wir die Bereitschaft, uns selber, uns liebgewordene Traditionen und auch die Gemeinde als solche immer wieder vom Wort Gottes hinterfragen zu lassen. Die Wasserwaage oder den Maßstab anlegen zu lassen. Wir müssen bereit sein, uns ständig mit dem Bauplan Gottes zu vergleichen und gegebenenfalls Korrekturen am Bauwerk. Und das heißt auch, bei uns selber vorzunehmen. Wichtig ist, dass wir dabei bei uns selbst beginnen. Dass wir die Bibel auf unser eigenes Leben anwenden, bevor wir uns Gedanken darüber machen, was der Erbauung des anderen und der Gemeinde dient. Und bevor wir dann den Geschwistern in der Gemeinde sagen, was sie tun sollten oder lassen sollten, dann reden wir mit Gott darüber. Und dann werden wir uns nicht nur damit beschäftigen, was, sondern auch, wie wir etwas sagen, damit es der andere versteht. Das ist oft gar nicht so einfach. Manche Menschen, die reagieren so empfindlich, dass man jedes Mal, wenn man ihnen etwas Unbequemes sagt, mit heftigen Reaktionen rechnen muss. Du kannst es noch so lieb gemeint sagen und du kannst noch so einfache, klare Dinge sagen und du gehst mit dem Eindruck, du müsstest dich jetzt schuldig fühlen. Hier sind alle gefordert. Und zwar gefordert, darauf zu achten, dass aus solchen Situationen kein bleibender Schaden entsteht. Die Verse aus Philipper 2, die können uns hier eine Hilfe sein. Gibt es nun bei euch, Philipper 2, Abvers 1, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus auch war. Wenn wir das praktizieren, was Paulus hier geschrieben hat, dann haben wir immer noch keine Garantie, dass unser Gespräch problemlos verläuft. Aber wir brauchen uns im Nachhinein keine unnötigen Vorwürfe zu machen. Ich möchte aber an dieser Stelle auch an alle appellieren, auf sachliche und gut gemeinte Ermahnung, vielleicht auch Kritik, nicht verletzt oder übertrieben emotional zu reagieren. Die Schrift fordert uns zu gegenseitiger Mahnung auf. Wir sollen das tun. Und es erfordert Mut, Dinge anzusprechen. Und es erfordert aber auch die Bereitschaft, sich etwas sagen zu lassen. Die Bibel sagt, wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis. Wer aber Zurechtweisung hasst, der ist töricht. Ich fand es recht interessant. Daniel war an diesen von Mössingen, war an diesen Abenden mit Karl Heinz von Heiden hier bei uns. Und dieser Vers hat wahrscheinlich mit dazu beigetragen, dass er einen Arbeitsplatz gefunden hat. Er musste, ich glaube, eine Minute über sich referieren und zwei Minuten über ein Thema. Und hat über diesen Vers gesprochen. Und seine Bereitschaft zu lernen. Und es war etwas, was auf die Personalchefin dort einen sehr, sehr großen Eindruck gemacht hat. Und sie hat gesagt, das ist etwas, das sie wohl noch nie gehört hat und es oft auch vermisst wird. Leute kommen, aber sie wollen sich nicht unbedingt etwas sagen lassen. Wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis, wer aber Zurechtweisung hasst, der ist töricht. Wer lieblos und hart kritisiert, der macht sich schuldig, das stimmt. Aber wer auf liebevolle Zurechtweisung beleidigt oder wütend reagiert, der das, was ihn oder was der Herr einem anderen als Wort aufs Herz gelegt hat, einfach zurückweist und gleich damit böse Motive verbindet, der handelt selbst verwerflich. Und er trägt eine Mitverantwortung dafür, wenn der Umgang in der Gemeinde distanzierter wird und wenn der notwendige Austausch über das Wort Gottes und wenn die gegenseitige Korrektur verstummt. Und das ist kein guter Zustand für eine Gemeinde. Ich wundere mich manchmal, wie gering die Bereitschaft ist, sich hinterfragen zu lassen und die Bibel aufzuschlagen und gemeinsam zu lernen. Kann es sein, kann es wirklich bei uns sein, dass der eine oder andere etwa Angst davor hat, die Bibel könnte etwas lehren oder verlangen, was ihm nicht letztlich nicht förderlich wäre? Es mag schon sein, dass der, welcher dich auf eine biblische Wahrheit hinweisen will, vielleicht selber etwas nicht so richtig begriffen hat. Aber glaubst du nicht, dass ihr dann zu zweit und vielleicht noch mit anderen dazu mit Gottes Hilfe in dieser Sache weiterkommen könnt? Fürchten wir uns, die Bibel zu fragen? Das sollte nicht so sein. Wenn es nicht möglich ist, nicht grundsätzlich möglich ist, die Schrift miteinander aufzuschlagen und Streitfragen zu klären, welchen Sinn würden dann die ganzen Briefe des Apostels machen, wo ein Ding nach dem anderen benennt, aufgreift und korrigiert? Was für einen Sinn macht es dann, wenn Paulus von der Einheit des Glaubens spricht? Wozu all die Korrektur, die Weisung? Wir sollen bereit sein zur Korrektur, uns selber korrigieren zu lassen, aber auch für die Korrektur, die wir durch andere erfahren. Und wir sollen uns auch von Christus den Mut schenken lassen, den anderen nicht in die Irre laufen zu lassen, denn um das geht es, sondern ihm weiterzuhelfen, ihn vor vielleicht folgenschweren Problemen für sein Leben, für seine Ehe, für manche Entscheidung zu bewahren. Wisst ihr, ich habe eine Erfahrung, die vergesse ich nicht, die liegt sehr lange zurück, wo eine Frau, eine junge Frau, sich verliebt hat in einen Mann, der frischgläubig war. Und die ganze Sache war recht problematisch. Und ich habe sie angesprochen und habe gesagt, ich glaube, das ist jetzt nicht gut. Ihr solltet das lassen. Ihr solltet dazu warten. Ich bin in eine verbale Breitseite gelaufen, sondergleichen. Und man kann jede Kritik sofort im Keim ersticken, wenn man sagt, das hat mir aber Gott gezeigt. Ja? Was kannst du dann noch sagen? Ich habe geschluckt. Ich habe das hingenommen. Aber ich musste manches Mal daran denken, als ich diese Ehe in den Jahren drauf beobachtet habe und gesehen habe, wie viel Not, durch wie viele Schwierigkeiten diese beiden miteinander gegangen sind. Sind wir bereit, uns korrigieren zu lassen und auch zu korrigieren? Auch wenn wir manchmal dafür vielleicht auch Schläge einstecken müssen. Der vierte Punkt, Geduld und Vergebungsbereitschaft. Manchmal hat jemand für einen anderen ein dringliches Anliegen und es seufzt dann, wenn die betreffende Person es nicht versteht oder sich schwer tut, geistliche Wahrheiten in ihrem Alltag umzusetzen. In solchen Momenten, das sollten wir uns bewusst machen, in welcher Geduld Christus uns getragen und um uns geworben hat. Wie vieles muss ich noch in meinem eigenen Leben verändern, damit Christus mehr und mehr Gestalt in mir gewinnt? Bei mir sind es wahrscheinlich andere Punkte wie bei manchem anderen von euch. Aber ich muss auch lernen. Und ich bin auf die Gnade, ich bin auf die Barmherzigkeit Gottes jeden Tag angewiesen. Und deshalb soll ich auch geduldig und barmherzig sein mit meinen Geschwistern. Insbesondere da, wo es nicht darum geht, dass jemand sie einfach nur stur stellt, sondern einfach etwas noch nicht begriffen hat. Oder noch anders sieht. Vielleicht liege auch ich falsch. Aber da nicht einfach aufgeben, sondern geduldig einen langen Atem haben. Ist interessant. Das sind doch diese wesentlichen Dinge auch, die wir gesprochen haben, wenn es darum geht, Christus soll in uns Gestalt gewinnen. Was bedeutet das? Das bedeutet, Galater 5, 22, dass seine Wesenseigenschaften auch uns prägen sollen. Was sind das für Eigenschaften? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das soll auch unseren Umgang miteinander kennzeichnen. Und wie schnell laufen wir voneinander davon? Wenn es schwierig wird, dann geht man auf Distanz, ja? Entweder die Boxer, die Klammern. Ist auch eine Möglichkeit. Aber das soll den Boxern vorbehalten bleiben. Da gibt es solche Schläge, ja? Aber oft, da geht es gar nicht um Schläge, da geht es einfach um gut gemeinten Rat und es passt uns nicht. Und wir gehen auseinander und wir gehen auf Distanz. Statt dass wir das praktizieren, Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.
Und in dem Zusammenhang sagt Paulus dann, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Wir brauchen einen langen Atem miteinander. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Auch gerade da, wo es Differenzen gibt. Wo uns manchmal Themen auch zu schaffen machen. Christus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Aber, wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann gibt es örtliche Gemeinden, die ihr Zeugnis verloren haben. Und das ist der Gemeinden angedroht, auch in Offenbarung 2. Wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht umkehrst, werde ich dein Leuchter von seiner Stelle stoßen. Und manchmal fängt es damit an, dass in einer ungeistlichen Haltung man sich dann auf einmal von der Gemeinde distanziert, dass man nicht bereit ist, auch einmal eine Kontroverse auszuhalten. Und Geschwister, das wäre dem Satan in die Hände gespielt. Wenn er das Zeugnis dieser Gemeinde zerstören könnte über Nebensächlichkeiten, wo wir nicht in der Lage sind, uns mit der Bibel in der Hand ordentlich darüber zu unterhalten. Das muss möglich sein. Ich möchte zusammenfassen und ein paar Anwendungen treffen, auch im Hinblick auf die Eingangsfrage. Wobei ich es noch einmal sagen will, wir sind nicht zu Ende gekommen. Ich habe noch mal sehr lange auch gesprochen mit Joachim. Wir sind uns in der Beurteilung hier völlig einig. Was bedeuten denn diese Prinzipien auf das anfänglich genannte Thema bezüglich dem, was eine Frau im Gottesdienst darf und was nicht? Erstens, wir müssen diese Frage richtig einordnen. Wir diskutieren nicht darüber, und das sollten wir wirklich stehen lassen, wir diskutieren nicht darüber, ob eine Frau im Gottesdienst predigen darf, auch nicht, ob Frauen Älteste werden können oder nicht. Beides schließt die Schrift aus und es steht auch nicht zur Disposition. Ich glaube generell nicht in der Gemeinde, und wenn jemand was anderes gehört hat, ist es eine Einzelmeinung. Aber die Schrift schließt das aus. Was diskutiert wird, das ist, inwieweit sich Frauen verbal im Gottesdienst beteiligen können, beziehungsweise sollen oder nicht. Und dabei geht es also um Zeugnisse, um persönliche Anliegen, um Grüße und so weiter und so fort. Ich möchte zunächst festhalten, solche Dinge, die rühren nicht an den Grundfesten der Gemeinde, wenn sie mit einer geistlichen Gesinnung praktiziert werden. Damit ist noch nicht festgestellt, was die Bibel dazu sagt, aber wir messen der Frage kein höheres Gewicht zu, als er zustimmt. Zweitens, wir dürfen dem Satan keine Steilvorlage geben. Diese Frage darf uns nicht gegeneinander aufbringen und sie darf nicht das Zeugnis der Gemeinde beschädigen. Und das ist übrigens gar nicht möglich, wenn wir uns mit diesem Thema geistlich und in geistlicher Demut beschäftigen. Aber es geschieht schnell dort, wo man die Motive des anderen ohne triftigen Grund in Zweifel zieht und aus einer einzelnen Frage eine große Richtungsdiskussion zimmert. Und das sollten wir alle bleiben lassen. Selbst wenn es so wäre, ist der richtige Weg hinzugehen und Frage für Frage anhand der Bibel zu prüfen, zu beurteilen, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wenn wir vermeintliche Konstrukte hinter allem sehen und vermuten, dann wird es ganz schwierig, aber es bringt uns überhaupt nicht weiter. Wir sollen gewiss nicht blauäugig sein, aber wir dürfen auch niemand aus dem Bauch heraus Dinge unterstellen, die nicht stimmen. Und das sehe ich schon eine Gefahr für uns als Gemeinde. Wenn wir uns von Befürchtungen treiben lassen, anstatt nüchtern auf Fakten zu reagieren, dann haben wir die erste Schlacht gegen den Satan verloren. Drittens, Fragen, die aufkommen, müssen anhand der Bibel beurteilt und entschieden werden. Es kann sein, dass jemand jahrelang Dinge aus Gewohnheit praktiziert und dann aus allen Wolken fällt, wenn es jemand wagt, sie in Frage zu stellen. Und so haben wir es auch von Anbeginn an der Gemeinde praktiziert, dass in Wortgottesdiensten auch Schwestern die Möglichkeit hatten, sich mit einem Zeugnis und Beitrag zu beteiligen. Und das will ich gar nicht verschweigen. Manchmal habe ich von den Vorträgen der Schwestern am meisten profitiert. Aber als ich mich aufgrund der Anfrage jetzt aus der Gemeinde sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, was das Neue Testament zu dieser Frage sagt, da empfand ich im Rückblick doch etwas sehr komisch. Viele von euch wissen es gar nicht. Ganz am Anfang, in der Gründungsphase der Gemeinde, da stand sogar einmal die Idee im Raum, dass Schwestern auch Versammlungen leiten, Gottesdienst leiten und so weiter und so fort. Das haben die Schwestern damals nicht so. Und wir haben sehr häufig 1. Korinther 14 dazugelesen. Das war ab Vers 26. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Und das war unsere Ermutigung. Warum haben wir in diesen ganzen Jahren, 15 Jahren, nicht weitergelesen in diesem Kapitel? Warum hat man nie den Vers 34 und 35 vorgelesen? Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Es mag sein, dass diese Verse erklärungsbedürftig sind, aber sie stehen genauso da. Und der Vers 26, da gibt es auch Punkte, die erklärungsbedürftig sind. Das war bestimmt kein böswilliges Auslassen. Aber vor diesem Hintergrund muss die Frage erlaubt sein, was bedeuten diese Verse? Wie gehen wir damit um? Was hat es für Konsequenzen für unseren Gottesdienst? Und diese Frage, die muss erlaubt sein, ohne dass wir uns deshalb voneinander distanzieren, sondern indem, dass wir uns damit beschäftigen und zu einer vernünftigen Lösung kommen. Unser Vertrauen in die Schrift muss so groß sein, dass wir bedingungslos darauf trauen, dass das, was sie uns sagt, das Beste für unser Leben und für unsere Gemeinde ist. Freilich müssen wir in diesen Fragen sehr sorgfältig sein und dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber unsere Meinung, die müssen wir uns doch anhand der Schrift bilden. Und ich möchte einfach fragen, kann es nicht sein, dass diese gewaltigen Veränderungen, die wir auch in unserer Gesellschaft erleben, einfach ein Stück weit Auswirkungen hat, vielleicht auch ungute Auswirkungen hat, auf die Art und Weise, wie wir mit solchen Versen in der Schrift umgehen. Und man könnte jetzt Parallelen ziehen zu manchen anderen Entwicklungen im sittlichen Bereich, die in der Kirche überhaupt nicht mehr strittig sind, aber die klar gegen die Schrift gehen. Ich denke, das wird an dieser Stelle zu weit gehen. Aber ich möchte sensibilisieren für die Tendenz. Wie klären wir Fragen? Ich möchte an dieser Stelle jeden fragen, der sich in den letzten Wochen in der einen oder anderen Weise mit diesem Thema beschäftigt hat. Hast du dich nur mit Menschen darüber ausgetauscht oder hast du ernsthaft studiert, was die Bibel sagt? Wir sollen nicht Stimmungen, sondern Gottes Wort gehorchen. Und dann der vierte Punkt dazu. Bei dem, was die Bibel zu dem Thema sagt, geht es um geistliche Prinzipien. Und zwar hier um geistliche Prinzipien der Unterordnung, der Schöpfungsordnung und nicht um Formalien. Bei kontroversen Themen besteht immer wieder die Gefahr damit, dass wir, um Missverständnisse zu vermeiden, um jede Eventualität auszuschließen, Regeln aufstellen, anstatt geistliche Prinzipien zu leben. Und am Ende hat man sich so selber eingezäunt, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Das war das Problem der Pharisäer. Die haben die Minze und den Kümmel verzehntet, ja. Aber die haben Fragen wie Gerechtigkeit, wie Barmherzigkeit und wie Glaube aus dem Auge verloren. Und das war etwas, was Jesus an ihnen kritisiert hat. Und in diesen Prinzipien, die die Schrift lehrt, eine Unterordnung der Frauen, wir reden hier in 1. Korinther 14 explizit vom Gottesdienst. Das heißt nicht, dass eine Frau an keiner Stelle etwas sagen soll. Geht es um geistliche Prinzipien, wo es darum geht, wie werden diese gelebt. Und wenn eine Schwester das lebt vom Grundsatz her, dann denke ich, gibt es keinen Anlass und darf es keinen Anlass geben an Punkten, die berechtigt sind, wo zum Beispiel eine Anna sich von uns verabschiedet, wo eine Hanni sagt, wir haben ein Lied gelernt und jetzt singen wir es euch vor und dann singen wir es gemeinsam, das zu einem Thema zu machen. Die Problematik, die beginnt dort, wo wir die geistlichen Prinzipien aus den Augen verlieren oder wo sie uns nicht passen. Und wir dann versuchen, die Dinge zu zimmern und die Grenzpunkte so zu verschieben, wie es uns in unser Konzept passt. Und das soll nicht sein. Wir wollen keine Gesetzlichkeit, die über lebendige Christusnachfolge siegt. Das darf nicht geschehen. Aber wir wollen in unserer Praxis uns fragen, was sagt die Schrift? Und was bedeuten diese Verse? Und nicht von den Ausnahmen her Dinge erklären, sondern von den Prinzipien her und danach leben. Und das geschieht, dann haben wir durch den Geist, glaube ich, viel Freiheit, auch Dinge, so wie es sinnvoll ist, in unserer Gemeinde zu klären, zu Gottes Ehre. Ich weiß, dass es nicht die letzte Frage klärt, dass es manches offen lässt. Es ist mein Ziel hier, den Sack nicht gewesen, den Sack letzten Endes zuzubinden. Weil genau das der Effekt ist, den ich eigentlich aufzeigen will, der es nicht sein soll. Dass wir nicht etwas tun, weil irgendjemand etwas sagt. Dass wir uns nicht an irgendwelche Regeln halten, sondern dass wir lernen, mit geistlichen Fragen geistlich umzugehen, es geistlich zu beurteilen, die Schrift zu befragen, es für uns persönlich zu leben. Und dabei das Wesentliche, die Auferbauung des Leibes des Christus im Auge zu behalten. Geschwister, das wünsche ich mir von Herzen. Lasst uns daran arbeiten.